guter Trainer, erfolgreicher Coach hat Wirkung. Kann einfach Dinge ins Positive beeinflussen. Du musst da schauen, dass andere Leute in deinem Umfeld maximal erfolgreich werden.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.
Die Folge mit Christian Ilzer wurde am 21. August 2024 in Graz aufgenommen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Trainerkompetenzen im Profifußball sprechen. Anselm Küchle und ich haben uns diesmal auf den Weg nach Österreich gemacht und treffen in Graz auf den Cheftrainer des aktuellen österreichischen Meisters, Christian Ilzer. Christian, erstmal vielen Dank für deine Zeit und Bereitschaft, dich mit uns zu treffen und über den Kompetenzbereich Optimismus und Begeisterungsfähigkeit auszutauschen. Anselm, wie in allen Folgen sprechen wir auch diesmal über Kompetenzen von Cheftrainern, die ja augenscheinlich elementar sind für erfolgreiches Arbeiten, für Freude und auch Spannung im Miteinander dieser doch großen Gruppe einer Fußballmannschaft mit dem ganzen Staff drumherum, mit den Verantwortlichen, mit den Fans und die dennoch auch sehr individuell bezogen auf eine Einzelperson in einer bestimmten Rolle, hier die des Cheftrainers im Profifußball zu sehen ist. Begeistert bin ich von deinem bisherigen Input zu Trainerkompetenzen in all den vergangenen Folgen und gleichzeitig natürlich optimistisch, dass du auch heute einiges beizutragen hast. Aufgrund deiner geografischen Nähe als Münchner zu Österreich ist es nicht direkt ein Heimspiel, aber doch ist der österreichische Fußball dir ja nicht fremd, oder?
So ist es. Wie immer schöne Einleitung. Das geht mal wieder runter wie Öl. Du machst mir zurzeit so viele Komplimente, das ist Wahnsinn. Ich freue mich auch sehr, dass wir hier in Graz sind, lieber Chris. Und ja, wunderbar, dass du da bist zu einem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Thema Begeisterungsfähigkeit. Denn ich glaube, um Menschen mitzureißen, mitzunehmen, benötigt es einfach eine große Begeisterung für das Thema. Und ich finde, da passt unser heutiger Gast wunderbar. Also auch nochmal Servus, Chris.
Servus auch von meiner Seite und herzlich willkommen in Graz. Als Münchner ja wirklich kein wahres Auswärtsspiel.
Das stimmt.
Sprachlich sind wir uns auch relativ nahe. Und ja, freut mich, dass ich bei euch zu Gast sein darf.
Und sprachlich musst du halt aufpassen, Dennis, gell, als Münsteraner. Ich hoffe, dass du mithalten kannst, aber ich bin da zuversichtlich. Und was ich noch dazu sagen wollte ist, wir sind ja praktisch heute in der 21. Folge das erste Mal international. Ja, also Chris, du bist der erste Gast, der noch nicht, und ich sage bewusst noch nicht, in der Bundesliga tätig war.
Große Ehre, Dankeschön.
Ich versuche dazwischen zu grätschen, wenn ich euch nicht verstehe, aber ich glaube, wir kriegen das schon hin. Danke dafür, jetzt haben wir schon viele Blumen verteilt. Lasst uns mal inhaltlich direkt reinstarten, Christian. Wir machen das erst allgemein. Und zwar sprechen wir in unserem Podcast über sehr viele verschiedene Trainerkompetenzen. Und die erste Frage geht immer dann natürlich an dich. Was macht denn für dich einen guten Trainer, eine gute Trainerin aus? Gibt es so Attribute, wo du sagst, jetzt abseits von Altersklassen, von Leistungsklassen, das bringt ein Trainer mit?
Ein guter Trainer, erfolgreicher Coach hat Wirkung. Kann einfach Dinge ins Positive beeinflussen. Du musst da schauen, dass andere Leute in deinem Umfeld maximal erfolgreich werden. Das ist ein Auftrag für dich als Coach, darauf zu achten oder alles dafür zu geben, dass deine Leute maximal erfolgreich werden, ihr maximales Potenzial entfalten können. Das ist so der Auftrag. Und wenn ich spüre oder wenn ich mal andere Trainer anschaue, dann ist für mich schon sinnbildlich für einen erfolgreichen Trainer, für einen erfolgreichen Coach, dass er Wirkung hat, dass er Dinge in eine positive Richtung beeinflussen kann.
Schöne Antwort, Anselm, die wir, glaube ich, so auch noch gar nicht gehört haben im Schwerpunkt Wirkung. Positive Wirkung ist ja nicht weit weg von dem Kompetenzbereich, über den wir heute sprechen wollen. Ich würde dich mal bitten, das hilft uns allen, immer zu Beginn, diesen Kompetenzbereich einmal uns näher zu bringen und mal erzählen, wie du den in deiner Studie definiert hast und was die Profitrainer auch dazu gesagt haben.
Gerne, gerne. Also ich fand auch, war eine sehr besondere Antwort, hatten wir tatsächlich so noch nicht auf die Weise und passt aus meiner Sicht wie Faust aufs Auge zum Thema, über das wir heute sprechen, Optimismus, Begeisterungsfähigkeit. Im Endeffekt natürlich nicht das gleiche, Optimismus und Begeisterungsfähigkeit, aber sehr, sehr nah zusammenliegend, denn es geht darum, dass ein Trainer, ein Cheftrainer in dem Fall, eine Gruppe mitreißen können muss. Das Handeln ist dafür entscheidend beim Trainer und wie wir alle wissen, ist Handeln nicht immer nur eine Aktion, die ich wirklich, ich sage jetzt mal, durch Handeln mit Fuß und Bein zeige, sondern eben auch über meine Mimik-Gestik, also über die nonverbale und verbale Kommunikation auch beeinflussen kann. Also darum geht es, eine Gruppe irgendwo ja durchs Handeln begeistern zu können. Und auf der anderen Seite, wenn wir über Optimismus sprechen, dann gehört dazu eben auch eine gewisse Zuversicht, also eine Zuversicht einer Gruppe zu geben, eben nicht nur in den Phasen, in denen es super gut läuft, sondern insbesondere dann, wenn es vielleicht mal nicht perfekt läuft, denn wir wissen ja alle, wenn man mit Menschen zu tun hat, mit vielleicht auch jungen Spielern, Spielerinnen, die man entwickeln will, dass es eben vielleicht auch mal eine Achterbahnfahrt ist. Und ich glaube, genau in solchen Phasen, wenn es mal nicht läuft, zeigt sich eben auch, wie dann auch ein Trainer vielleicht auch meine Wirkung, um zu deinen Worten zurückzukommen, auch erzielen kann.
Christian, bist du Optimist?
Ich bin definitiv Optimist. Ich habe zwar mit meinem Sportdirektor, mit dem Andi Schicker, der mich in diesem Thema noch um einen ganzen Berg nach vor mir ist. Also sein Optimismus ist ab und zu mir dann zu viel. Aber er ist auch in seinem Optimismus ein extremes Vorbild. Sagt er seine Geschichte, also diese Verletzung an seiner Hand, an der Handprothese, hat seine aktive Karriere dann, hat versucht noch aktiv zu spielen, hat dann sogar so ein Profispiel als Spieler mit einer Armprothese gehabt und hat aber dann gemerkt, die Profikarriere wird dem Ende zugehen und hat sich dann sofort umstrukturiert, eine neue Vision, ein neues Ziel gesetzt und ist jetzt Sportdirektor, sehr erfolgreicher Sportdirektor und er hat schon extremen Optimismus, beeindruckender, dieser Optimismus. Ich bin auch sehr zuversichtlich, sehe immer eher das Positive, aber bin dann auch in gewissen Phasen auch Realist. Das gehört auch zu meiner Grundcharakteristik. Aber war beim Andi und bei mir verbindet uns natürlich auch die Geschichte. Ich habe mein erstes Bundesligaspiel gecoacht an dem Tag, als er den Unfall an seiner Hand gehabt hat. Also von dort weg haben unsere Wege begonnen. Meiner als Cheftrainer im Profibereich, ich habe ja vorher lange Geschichte im Amateurbereich und Andi auch einen schweren Schicksalsschlag dann einfach das Optimum rauszuholen, eine neue Vision, für die er brennt, dann zu entwickeln. Und wir sind da bei Sturm, haben uns getroffen. Und ich glaube, wir haben es dann geschafft, gemeinsam diesen Verein da richtig eine Vision einzuhauchen. Und die hat letzten Sommer, im Mai dann in dem Double gegipfelt. Und das ist in Österreich, wo du eine Ligagröße hast, wo du einen Ligagiganten hast, ist das ein sportlicher ein Riesenerfolg. Was aber für uns jetzt auch in der Arbeit, man sagt, okay, wir sind jetzt auf einem Gipfel oben. Wenn du oben bist, dann genieße es. Genieß die Aussicht, aber geh wieder runter und hilf den nächsten Leuten auf den Gipfel zu kommen. Das ist dann auch unsere Vision, die wir in uns tragen. Und da, wenn wir vorher gesprochen haben, ich glaube, er ist nicht nur auf einer Talsohle wichtig zu brennen, energetisch zu sein, optimistisch zu sein, positiv zu sein. Also auch am Gipfel ist es nicht immer einfach. Ich glaube, diese beiden Extrempunkte einer Achterbahnfahrt, das sind dann, wo du als Trainer sehr, sehr präsent und sehr energetisch und auch, wo du dann auch brennen und mit Leidenschaft einfach auch wieder als Führungsperson einen guten Weg vorzeigen musst.
Jetzt, wo du es gleich ansprichst, Chris, diesen Riesenerfolg, das Double, ich glaube, vor der 2000er-Wende sozusagen gab es das letzte Mal dieses Double für Graz, also eine lange Zeit her, historischer Erfolg. Und du sprachst jetzt gerade darüber, dass insbesondere auch nach solchen Erfolgen es wichtig ist, auch eine Mannschaft, ein Team auch wieder begeistern zu können. Wie hast du das jetzt dann explizit gemacht? Wie bist du es angegangen?
Der erste Punkt, der ist einmal bei dir selbst. Das ist eher eine klassische Floskel. Also wenn du andere entflammen willst, musst du selbst brennen. Aber ist dann oft nicht so einfach, wie es in diesem Satz drinnen steckt. Das war natürlich diese Schlussphase. Wir haben ja in Österreich ein bisschen einen anderen Ligamodus, da Meistergruppenphase, wo die besten 6 Teams dann um den Titel spielen, nach einer Punktehalbierung. Und es hat sich dann wirklich zugespitzt bis auf die letzte Runde. Dazwischen haben wir noch Cup-Pokalfinale. Ist bei uns ja nicht nach Meisterschaftsende, sondern war mittendrin. Also wir haben gegen Salzburg das Ligaduell gehabt, 3 Tage später Pokal und das Cup-Finale und dann ist weitergegangen noch mit 3 richtigen Endspielen für uns. Also du bist einfach jetzt auch, wenn man es vom Nervensystem, bist du nur im Sympathikus, im aktivierenden Teil drinnen und da gehst von einem Höhepunkt zum anderen und da versuchst natürlich auch gewisse Dinge auszubalancieren und wenn das große Ziel dann erreicht ist, auf das wir wirklich uns hinfokussiert haben, musst du ja wirklich auf ein Ziel, auf eine Vision hinfokussieren, dann musst du eine ganze Truppe zum Träumen beginnen, dann kannst du ganz große Ziele erreichen, dann passiert natürlich, dass du so, der Körper holt sich irgendwann dann einen Ausgleich und du kommst zu einer in so ein Parasympathikus-Loch rein, was ja nicht so unproblematisch ist, wenn man jetzt im Privatleben schaut, Leute, die sagen, okay, vor der Pension, der Chef, mit dem heute ist eigentlich nicht mehr aus, aber ich drücke jetzt die letzten 2 Jahre noch durch und dann kommst du in dieses Parasympathikus-Loch und meistens, sehr oft kommt sich dann eine Krankheit oder Herzinfarkt oder sowas macht sich dann breit und das war mir dann schon bewusst, dass ich auch in dieser Phase dann selbst da schnell wieder in die Aktivität kommen muss. Also für mich körperlich schnell wieder in Aktivität, auch sehr klar zu sein, was liegt vor mir. Der Erfolg von gestern ist ja immer der Nullpunkt vom Morgen, was liegt vor mir, was will ich hin, wieder große Herausforderungen für mich zu finden und die dann Schritt für Schritt dann beginnen dran zu arbeiten und vor allem, was für mich wichtig ist, mich körperlich richtig an Urlaub, zu Hause, Familie, einmal wegzukommen, gute Balance zu finden und dann aber gleich wieder in die Aktivität, in die Energie zu kommen. Und das, sich selbst einmal wieder gut zu reinigen, sich selbst sehr klar zu werden, ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiges Element, damit du auch wieder neu für eine Sache brennen kannst.
Es ist super spannend, dass du das in dem Kontext ansprichst, Dennis. Wir haben, glaube ich, in den vergangenen Folgen auch immer wieder das Thema Selbstfürsorge gehabt. Und deswegen finde ich es total wichtig auch, dass du darüber sprichst, ja, wie wichtig das auch ist, für sich selber zu sorgen, zu schauen, dass der eigene Energiehaushalt auch wieder stimmt. Das hatten wir immer wieder.
Und zudem dann die Selbstreflexion, also mal wirklich zu schauen, was haben wir erreicht, wo geht's denn im nächsten Moment hin? Du hast es gerade mit dem schönen Bild des Gipfels auch klar gemacht und überlegt, ich gehe nicht davon aus, dass ihr hier bei Sturm jetzt gesagt habt, wir sind auf dem Gipfel, wir bleiben jetzt einfach hier, wir gehen gar nicht runter, sondern euch ist schon klar, in welcher Situation ihr auch seid in der Liga und dass du aber dann trotzdem sagst, ja, es geht halt wieder los und ihr müsst ja irgendwie diesen Erfolg, den ihr jetzt hattet, für euch verarbeiten auch, was ein Triumph ist, das kann man ja durchaus so sagen, der auch nicht von ungefähr gekommen ist, denn ihr arbeitet ja schon seit einigen Jahren dran, ihr habt auch im Vorjahr den Pokal gewonnen, aber es ist ja trotzdem so, dass es natürlich ein Riesenzeichen ist, aber die Konkurrenz schläft ja dann auch nicht und dann wirst du für dich klar, was willst du erreichen? Wie war dann die Situation hier im Club? Dann bist du nach dieser Auszeit wiedergekommen. Wie habt ihr euch dann committed? Was für Ziele setzt ihr euch? Wie gehst du auch mit der Mannschaft um?
Ja, natürlich, ja. Die Situation ist so, dass das ein Riesenerfolg war, dass natürlich auch bei vielen im Club jetzt, spreche ich nicht nur von meinem Trainerteam, von meinen Spielern, sondern im Club natürlich mit diesem Erfolg schon eine Zufriedenheit eingestellt hat. Und gleichzeitig waren wir natürlich auch eine Inspiration für all unsere Konkurrenten, weil es hat ja über Jahre hinweg, hat ja Salzburg alles abgeräumt, jeden einzelnen Titel und das war so quasi Best of the Rest, war schon der größte Erfolg, ein Zweiter hinter Salzburg zu werden und das halt mit einem so kleinen als möglichen Abstand zu Salzburg. Das waren dann oft in gewissen Saisonen 10, 20 Punkte. Und wir waren jetzt dann schon Inspiration für viele und gesagt, okay, wenn Sturm das erreichen kann, dann können wir das auch. Und die Konkurrenz ist definitiv besser geworden und definitiv auch selbstbewusster geworden. Und natürlich war es für Salzburg auch ein Quellenschlag, den sie sich nicht so gefallen lassen. Also Konkurrenzsituation größer, Erwartungshaltung ja, bis ins Unermessliche natürlich gestiegen. Und die Zufriedenheit, die wir als Club natürlich mitnehmen. Und da war es natürlich, da brauchst du dann wieder Energie, da brauchst du auch Klarheit für dich selbst, da, wo geht es jetzt hin? Und ich habe dann auch bei einer meiner ersten Ansprachen dann gesagt, das war nicht der Gipfel unserer Karrieren, es war lediglich eine Stufe. Ich habe versucht, es einfach kleiner zu machen, obwohl es sehr groß war. Und es soll nicht arrogant klingen, weil damit habe ich nur gemeint, dass wir inhaltlich und in das Potenzial, das in uns allen steckt, das Potenzial, das im Club steckt, sicher noch nicht das Maximum erreicht worden ist. Also wir können, ob jetzt wieder ein Double gelingt, ob jetzt wieder das kann ich nicht sagen, aber ich kann sagen, dass wir, was unser Potenzial betrifft, dass wir sagen, okay, das muss unser Zugang sein. Jeden einzelnen Tag gehen wir auf das Trainingsfeld, um dann, wenn wir es wieder verlassen, ein besserer Spieler zu sein, ein besserer Trainer zu sein und am Ende des Jahres wollen wir eine bessere Mannschaft sein. Dieses dynamische Selbstbild in uns zu tragen, das war mein erster Zugang. Jeden Tag versuchen, ein besserer Spieler, ein besserer Trainer zu werden. Weg vom Erfolgdenken, weg von dem Denken nur Champions League, sondern sagen, okay, die Champions League ist ein Tool auf diesem Weg. Da werden wir auf maximal höchstem Level gefordert, sein Tool, um besser zu werden. Das war also einmal mein erster Zugang, um einfach weg aus diesem Ergebnis, aus dieser Zufriedenheit zu kommen. Hey, okay, es war eine Stufe, cool. Wir haben uns richtig gefreut drüber, war großartig. Können wir uns einmal auf die Schulter klopfen, aber jetzt geht es wieder nach vorne und wir wollen bessere Spieler, bessere Trainer werden.
Du hast gerade super viele Stichworte gesagt. Ich müsste mir jetzt eigentlich alle aufschreiben, um gleich Bezug darauf zu nehmen. Ich versuch's mal. Ich finde es interessant, dass wir gerade vom Gipfel gesprochen haben, weil im Vorfeld wir natürlich uns auch ein bisschen umhören und ich habe unter anderem mit deinem Co-Trainer, mit Dominik Deutschel gesprochen, mit dem du ja schon unter anderem sehr lange zusammenarbeitest. Ist ja auch neben eurem weiteren Co-Trainer eine Konstante sozusagen neben dir. Auch darüber würden wir natürlich gerne noch sprechen. Und er hat uns erzählt, dass zu Beginn deiner Zeit bei Sturm Graz ihr begonnen habt, auch jedes Jahr auf dem Gipfel tatsächlich auch zu gehen, zu wandern. Und dort versucht habt, da eine gemeinsame Vision, Ziele zu entwickeln. Und er hat auch gleichzeitig erzählt, dass du selber auch jemand bist, der gerne in Bildern ja einmal spricht, aber vor allem auch gerne Bilder mal zeichnet, wie auch immer. Vielleicht magst du ja nochmal darauf zu sprechen kommen. Also ich stelle mir gerade vor, wie du da so an deiner Wand stehst und ein schönes Bild malst.
Gemalt habe ich einmal ein Bild. Ansonsten haben wir hervorragende Grafiker in unserem Team, die einfach Ideen von mir, die ich in meinem Kopf trage, die spreche ich auf eine Sprachmemo. Und habe dann... Ja, ich freue mich schon extrem immer, wenn dann ein Bild zu meinen Ideen zurückkommt. Aber natürlich, man muss wissen, Spieler sind großteils dann sehr visuelle Typen und versucht halt dann in einer sehr knappen Sprache, aber trotzdem eine ganz starke Botschaft anzubringen. Und die funktioniert halt dann mit Bildern, in Metaphern zu sprechen, in Bildern zu sprechen. Aber natürlich kann man dann auch andere Sinne reinbringen, ob das jetzt meine Art und Weise ist, wie ich sprich, ob ich auch sage, okay, du musst das fühlen, auch dort zu sein. Und dahingehend war es für uns natürlich auch wichtig, symbolisch auf einen Berg zu gehen. Okay, wir gehen wo rauf. Wir haben immer auf diesem Berg dann auch uns über unsere Zielsetzungen unterhalten, wie wir sein wollen, über unsere Teamkultur Gedanken gemacht und für uns Regeln festgelegt. Nicht tausende Regeln, aber klare Regeln. Und die dann aber für uns auch über das Jahr dann auch geltend sind. Egal in welcher Phase die Saison befindet, egal in welchem Stimmungshoch oder Stimmungstief die Saison, das sind dann Regeln, die gelten. Visionen, die wir für uns begonnen haben, in unseren Köpfen zu manifestieren, die sollen uns dann einfach immer Orientierung, einen Kompass durch diese Saison geben. Deshalb hat das für uns von Anfang an war das ein Pflichttermin in unseren Vorbereitungen. Und im allerersten Gipfelsturm habe ich ein Bild gemalt. Und zwar habe ich das letzte Double, das 1998 war, habe ich live als Fan erlebt. Und wie dieser Corso dann auf den Grazer Hauptplatz gekommen ist, Menschenmassen sind dann auch noch rein und ich habe mich auf eine Laterne gerettet und habe halt gesehen, wie am Hauptplatz dann mit die Cabrios und Pokal und Meisterteller präsentiert worden und habe dann dort oben gemahlen. Und Sturm war zu der Zeit in keiner guten Situation. Aber bevor waren 10 Meistergruppenspiele, davon gingen 9 verloren. Und ich habe Cabrio mit Konfetti, Regen, Pokal und Meisterteller hingemahlen und habe halt zu dem Bild, was dann zur Mannschaft gesprochen. Und 4 Jahre später hat sich dieses Bild dann, ist lebendig geworden und wir haben das erlebt. Und der Andi hat mir dort auch gesagt, ich liebe es, wenn Leute groß denken, aber ob das nicht zu groß ist, habe ich gesagt, es geht einmal um eine ganz starke Inspiration in die Köpfe zu bringen.
Und ich möchte noch dazu ergänzen, dass Dominik über dich übrigens auch gesagt hat, dass du jemand bist, der nicht nur eine ganze Mannschaft, sondern auch einen ganzen Verein mitreißen kann. Ich finde auch, das passt perfekt zu dem, über das wir sprechen. Und das ist schon eine besondere Auszeichnung. Und das ist passend zu dem, was du gerade gesagt hast, dass du jemand bist, der eben von Visionen getragen ist. Finde ich irgendwie ein schönes Wording. Mit enormer Energie, Tatendrang, jeden Tag auch an diesem Ziel arbeitet, das du dir in den Kopf gesetzt hast. Und das eben auch vorlebst. Und ich finde, da sind super viele Begrifflichkeiten drin, über die wir jetzt sprechen könnten, was eben Begeisterungsfähigkeit auch ausmacht. Ja, also dieses Visionäre auf der einen Seite, ja, auf der anderen Seite dieses Charismatische und natürlich andere Aspekte, dieses Storytelling, die gemeinsamen Ziele, auch diese eigene Begeisterung dann eben auch zeigen zu können. Ich finde, dass die Begeisterung hier gerade auch rüberspringt auf die andere Seite. Also da sind schon super viele Aspekte, die man eben auch aus der Führungsforschung erkennt, dass man weiß, dass Menschen zum Beispiel, die mit einer positiven Einstellung auf Personal einwirken, einfach größere Chancen haben, auch die Menschen langfristig mitzunehmen, nachhaltiger zu arbeiten. Und du hast ja vorhin auch vom Mindset gesprochen, du hast vom dynamischen Selbstbild gesprochen. Und Menschen mit einem dynamischen Selbstbild sind auch von Haus aus eigentlich positiv gestimmt. Sie suchen Lösungen und sehen nicht zunächst das Problem und ertrinken in dem Problem, sondern sie sehen eben Lösungen. Also ich finde, da war jetzt gerade schon super viel dabei.
Ja, und es geht ja dann nicht nur um einen selber, also um dich als Cheftrainer jetzt, sondern darum, dass du einfach viele Menschen hier auch mitnehmen möchtest und dass alle unterschiedlich ticken. Also du hast sicherlich Spieler, die sind eher empfänglich dafür, dass du durch Authentizität, durch Emotionalität, vielleicht durch deine Persönlichkeit auf sie zugehst und mit ihnen sprichst. Der andere ist mehr zu begeistern, wenn du mit Expertise vielleicht, mit Inhaltstiefe auf ihn zugehst. Und so geht's ja darum, jeden auch mitzunehmen. Vielleicht kannst du uns da mal Einblicke geben, wie gehst du auch mit einzelnen Spielern unterschiedlich um, wenn es jetzt nicht gar die ganze Mannschaftsbesprechung ist?
Ich kann ganz kurz, möchte ich noch zurückhaken, zum ganzen Verein infizieren. Das ist schon extrem wichtig. Also wenn du im ganzen Verein ein Mindset entwickelst, das Richtung Erfolg denkt, dann passieren oft Fügungen, wo du sagst, okay, jetzt sind wir auf die Seite des Glücks gefallen. Aber das ist einfach, weil ein ganzer Verein, ein ganzer Club einfach ein Mindset entwickelt, eine Vision entwickelt und das hat einfach extrem starke Strahlkraft. Und zur Kommunikation in die Gruppe rein, ja, da gibt es natürlich unterschiedlichste Zugänge. Also am Ende sage ich ja, wenn wir bei Begeisterung sind, du musst natürlich in dir selbst brennen, aber am Ende musst du dann mehr Begeisterung für deine Spieler entwickeln als für dich selbst. Also du musst begeisterter von deinen Spielern sein als von dir selbst. Weil das spürt natürlich eine Gruppe. Aber in der Kommunikation musst du auch, und das hat auch eine Kraft, ob du jetzt natürlich getrieben und einen Kompass hast mit Zielen und Visionen, ist aber dann schon wichtig, welche Methodik hast du, um Informationen anzubringen. Und für mich ist dann schon wichtig zu erkennen, wer sind meine Führungsspieler in der Gruppe, wer sind welche, die diese Führungsspieler supporten und wer ist hin und wieder eine Gruppe, die ein bisschen wegbricht. Was im Laufe eines Jahres ja ganz normal ist. Und das zu wissen, ist für mich sehr, sehr wichtig, weil ich habe dann schon die Methodik, dass ich ja sehr stark im Vier-Augen-Gespräch mit meinen Führungsspielern bin. Auch wenn ich im Plenum sprich, dann bin ich eigentlich mit den Augen immer auf den Führungsspielern, also ohne dass halt die Gruppe dann so wirklich so mitkriegt. Fühlt sich ja die gesamte Gruppe angesprochen. Und somit, sag mal jetzt, teamhierarchisch, so mit der Gamma-Gruppe versuche ich viel über das Plenum, viel über die Gruppe zu reden. Ob das jetzt Ansprachen am Feld sein, in der Kabine, in einem Auditorium einmal. Also versuche viel Kommunikation auf verschiedensten Arten und Weisen, aber über die Gruppe. Vier Augen, Führungsspieler und schwierige Situationen oft vorwegnehmen. Vorwegnehmen, was denkt sich eine Gruppe, die ein bisschen abreißt? Omega Rochade heißt für mich so jetzt in der Begrifflichkeit. Und das sind so meine Leitlinien, um dann eine Gruppe dorthin zu bringen. Am Ende ist es für mich dann auch oft wichtig zu wissen, was habe ich dann für Strahlkraft? Was habe ich dann, in welche Situationen braucht Verlangen Dominanz? In welchen Situationen ist aber Dominanz aber nicht angebracht? Wie ist dann meine Perspektive in der Kommunikation? Oder ist vielleicht in der Situation besser, wenn das dann ein Co-Trainer moderiert? Und da machen wir uns natürlich sehr, sehr viele Gedanken, weil es, glaube ich, schon sehr, sehr entscheidend ist, wie man dann Inhalte transportiert. Und auch von der Rhetorik her, wie kommt dann mein Gedankengut oder meine Visionen, wie komme ich damit in die Köpfe der Spieler? Und da ist schon wichtig, dass man da schon eine klare Idee oder sehr viel Gefühl dafür hat.
Glaube ich sofort. Und du hast jetzt gerade auch deinen Staff indirekt angesprochen gerade. Mhm. In dem Kontext würde mich total interessieren, erstmal an Dennis vielleicht die Frage und dann an dich, Chris. Dennis, was ist dein Lieblingstier?
Der Elefant.
Elefant? Ja, okay. Das könnte jetzt auch eine Bewerbungsfrage sein, gell? Erste Frage im Bewerbungsgespräch.
Ist die Frage, ob du die Folgefrage jetzt stellst und ich das ausführen soll, warum das?
Nein, da überlasse ich dem Chris. Chris, welches Tier hat dich am meisten überzeugt?
Kann ich wieder eine Story erzählen, wenn du möchtest? Mein Co-Trainer Uwe Hölzel, der ist ja für uns so der Papa der Mannschaft, ist sehr nah bei den Jungs. Kann man bezeichnen als Happiness Manager in der Gruppe. Und er macht immer diese Firespeak. Also bevor wir aufs Spielfeld gehen, dann kommt nochmal ein richtiger Impuls, sehr emotional, aber kurz, einfach. Und sehr oft nimmt er Metaphern aus der Tierwelt. Und da gibt es dann ja, Vergleiche oder warum, welches Verhalten wir aus der Situation sehr passend für dieses Spiel ist, was auch immer. Und der bringt das richtig, richtig gut dann auch zu den Jungs. Und sein absolutes Prime-Tier ist der Honigdachs. Das furchtloseste, mutigste Tier der Welt. Und bei mir ist es der Adler. Weil du kannst das Adler, du kannst überall hin. Der einzige Kompromiss, den du machen musst, du musst jeden Tag auf Jagd gehen, aber du kannst deine Flügel ausbreiten und die ganze Welt sehen. Und irgendwann haben wir uns einmal gedacht, wir müssen diese beiden Tiere vereinen. Und dazu gibt es eine Geschichte, die nicht ganz jugendfrei ist, die ich ja da nicht erzähle, aber die habe ich meiner Mannschaft erzählt. Und daraus ist der Honigdachs-Adler entstanden. Und der Honigdachs-Adler ist jetzt das Symbol, der ist fast auf jedem Bild, bei jeder Spielbesprechung dabei, der symbolisiert den mentalen Top-Zustand. Das ist ein Symbol für den mentalen Top-Zustand.
Überragend erklärt, ja. Genau darauf wollte ich hinaus. Und ich finde es schon bemerkenswert, weil wir sprechen auch oft darüber, welche Rolle nimmt ein Co-Trainer ein, die Co-Trainer ein. Und bei euch scheint es ja schon da auch sehr klare Rollenverteilung nach den Stärken auch der jeweiligen Personen dann auch zu geben, oder?
Genau. Also einen gewissen Teil des Trainerteams, wir sind ja schon sehr, sehr lange zusammen, kennen natürlich die Stärken und du nützt dich, und das ist auch Begeisterung, Leidenschaft nützt sich ja auch ab. Und deshalb ist es auch gut, wenn jetzt meine Rolle mal sehr nahe ist, jetzt haben wir wieder eine Phase, wo ich sehr, sehr nahe, gefühlt mitten im Kreis drinnen bin, aber es gibt dann viele Phasen, wo ich dann auch gefühlt außerhalb des Kreises stehe, Und nur beobachte, wie in der Gruppe eine Dynamik entsteht. Und genauso haben meine Co-Trainer einfach ganz, ganz wichtige Rollen in diesem Prozess, ob das der Führungsprozess ist, ob das der methodische Prozess ist, Trainingsinhalte dann oder taktische Inhalte zu den Jungs zu bringen. Jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Qualitäten, und ich kann immer sagen, ich habe das Glück, wirkliche Elite-Trainer, Elite-Coaches an meiner Seite zu haben. Und ich glaube, das ist auch eine große Stärke für uns, dass wir da wirklich eine sehr, sehr große Bandbreite abdecken können und damit halt auch viele Spieler dann erreichen können.
Diese Ansprache, die der Uwe vor dem Spiel macht, die ist so ein bisschen für euch sowas wie ein Ritual geworden, glaube ich, zumindest in der letzten Saison. Läuft das so weiter? Also die Tierwelt ist groß, das wissen wir, glaube ich, alle. Und wahrscheinlich fällt ihm auch eine Menge ein. Ich habe gehört, er verbindet das auch ein bisschen mit persönlichen Geschichten dann und reißt die Spieler mit. Aber ist das ein Ritual, was du dann auch immer wiederkehrend siehst oder ändern sich da Dinge? Und wie wichtig sind Rituale sowieso für dich?
Es ist definitiv ein Ritual. Er ist sehr, sehr kreativ, Uwe. Wie gesagt, wir sind die fünfte Saison jetzt bei Sturm Graz. Da braucht man schon ein breites Repertoire im Tierreich. Aber er hat natürlich auch nimmt da Andreas Geschichte und Helden aus der Geschichte. Zu seinem Geburtstag hat er sich selbst an die Wand gehängt und hat gesagt, heute hat er das allerwildeste, furchtloseste, gefährlichste Tier der Welt gefunden und hat das Plakat aufgemacht und das war sein Gesicht da. Und dann sind halt zwei, drei Sätze, die er dann so rausschmeißt. Also er ist dann schon sehr, sehr kreativ, aber es ist viel mehr, geht es da einfach um das Ritual. Gesagt, er hört es an meiner Sprache, die sehr österreichisch klingt, aber Uwe, sein Dialekt ist noch deutlich extremer als meiner und wir sind richtig international bei Sturm Graz, viele Englischsprachige, aber die einfach, da geht es nur um die Körpersprache, um diese Entschlossenheit, die in seinen Augen, in seiner Körpersprache dann zu sehen sind, die einfach dann mitreißt und einfach um dieses Ritual zusammenzustehen, uns nochmal einzuschwören und einfach vom Uwe noch eine super rausgeplärte Story, bevor wir dann aufs Feld marschieren.
Körpersprache ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Es kam, finde ich, jetzt immer wieder auch hervor, dass es auch dir das sehr, sehr wichtig ist. Und das zeigen auch tatsächlich viele Forschungsergebnisse, wie wichtig die Körpersprache ist. Und ich möchte aber da nicht nur die Körpersprache, also die nonverbale Kommunikation mit reinnehmen, sondern auch die verbale Kommunikation. Ab welchem Zeitpunkt hast du angefangen, darauf zu achten, auch wie du in einem Raum stehst? Ob du jetzt gebückter dastehst oder aufrecht, auch da gibt es ja interessante Ergebnisse, dass es tatsächlich einen Ausschlag gibt in der Wahrnehmung, ob jemand kompetenter ist oder nicht, je nach Körpersprache. Aber wie war das bei dir?
Jetzt im Moment sitze ich gebückt, weil der Tontechniker gesagt hat, ich darf meine Hände nicht am Tisch legen, sonst wackelt. Also meine Hände sind unterm Tisch. Aber Körpersprache ist extrem wichtig. Es ist, für mich ist so losgegangen, Bubentraum, Profifußballer zu werden, der irgendwann zerplatzt ist. Habe dann in meinen Teenagerjahren 4 Kreuzbandrisse gehabt und dann hat es irgendwo im Kopf umstrukturieren, wie geht es jetzt weiter. Ja, der Traum ist entstanden, Coach, Trainer zu werden, aber der war nicht fertig geträumt. Also es war mein erster Gedanke, mein erster Zugang war Athletikcoach, aber im absoluten Spitzenbereich. Das war so mein erster Zugang, mit dem ich ein Studium begonnen habe, kurz Medizin studiert, Sportwissenschaften und die Vision in mir getragen, absoluter Top-Level-Coach im Athletikbereich zu werden. Und da war halt das erste, auch aufgrund von meinen Verletzungen, das erste Thema, den Körper zu begreifen, so die Innensicht. Physiologische, anatomische Abläufe, was passiert, wenn diese Reize dann auf den Körper wirken. Dann ist es aber über Netzwerk immer mehr dann in den Fußballbereich. Habe natürlich dann auch trotz dieser Verletzungen höheren Amateurbereich gespielt. Lernst dann Spieler kennen, die am Ende ihrer Karrieren sind. Die haben mich dann als Co-Trainer, aber zuerst noch als Fitnesscoach mitgenommen und habe mich dann aber immer mehr mit der Strategie zu befassen, angefangen, Spielanalyse, das Fußballspiel, tausende Spiele zu schauen, zu zerstückeln, hospitieren auf Top-Level und dann bin dann immer tiefer eingetaucht, habe auch im Nachwuchs alles bis zur Nationalmannschaft, im Erwachsenenfußball, dann vom Amateur bis zum Profifußball, aber es war dann extrem in dieser Phase die Strategie des Spielers, die in meinem Hauptfokus war. Und danach, wo es immer mehr Richtung Cheftrainer gegangen ist, ist dann die Kommunikation in meinen Hauptfokus und natürlich geht es dann auch um Körpersprache. Wie gestikuliere ich, wie betritt ich einen Raum, von welcher Seite? Da ist rechts ist die Vergangenheit, links ist eher die Zukunft auf der Hand und wie kannst du gewisse Dinge dann auch ausdrücken? Im Fußball geht es einfach auch nicht zu kompliziert zu sein, muss einfach bleiben, muss Botschaften sehr schnell und auf simple Art und Weise an die Jungs bringen. Und da ist Wirkung die man jetzt nonverbal hat, sehr, sehr entscheidende.
Nimm uns doch da mal mit jetzt, dieses Beispiel, jetzt wirst du Trainer bei Graz, ja? Ja. Kommst da in den Raum rein, ganze Mannschaft vor dir, was passiert da vor dir in deinem Kopf, also welche Gedanken machst du dir rund um die Kommunikation dann wirklich im Detail und wenn du den Raum betrittst, wie viel spielt sich dann intuitiv ab und wie viel ist dann wirklich rational?
Es war, natürlich bereitet man sich vor, man erfasst die Situation, man steigt mal im Club ein und der Club befindet sich aber. Und von dem Zeitpunkt, wo du einsteigst in dieses Flugzeug oder in diesen Reisebus, bist du als Cheftrainer auch am Lenkrad. Und für mich war früher, so am Beginn meiner Trainerkarriere, habe ich immer schon das Gefühl in mir getragen, okay, ich möchte so mit meiner ersten Ansprache, möchte ich schon Sympathie gewinnen. Ist mir schon wichtig, dass sich die Jungs da drinnen, die Mädels, wie immer, drinnen schon denken, guter Typ, der hat was drauf. Das hat sich dann schon verändert, weil ich sage, okay, ich bin der Coach der Jungs. Wenn sie einen Freund brauchen, können sie einen Uwe nehmen und einen Tommy, aber ich bin sehr Coach. Und ich werde von meiner ersten Ansprache weg, werde ich beginnen, die Jungs wohin zu bringen, wo sie vielleicht selber nicht hinkommen, aber sie müssen mir zeigen, wo sie hinwollen. Und ich werde sie maximal mit allem, was ich habe, dabei unterstützen. Und da war es mir aber dann schon egal, ob die jetzt sagen, boah, den liebe ich oder pff, was ist das für einer. Da war mir wichtig, so rüberzukommen, wie vom ersten Tag, wenn ich weg dann mit dieser Mannschaft arbeiten will. Und für das habe ich schon eine klare Idee in meinem Kopf, aber der Teil Intuition ist dann schon größer geworden. Mit Erfahrung und mit den Jahren. Mittlerweile bin ich schon sehr, sehr lange Coach.
Das stimmt. Wir haben ja vorher auch drüber gesprochen. Es gab Zeilen, da stand, seit du 17 bist, ist richtig oder noch länger?
Genau, 16, 17 habe ich meinen ersten Kreuzbandriss gehabt, rausgerissen worden aus meiner großen Vision, Profifußballer zu werden, trainiert ohne Ende, aber halt sehr viel allein, sehr viel falsch. Dadurch haben halt dann auch Verletzungen resultiert. Aber für mich war dann klar, ich will jetzt nicht weg vom Fußball. In dieser Zeit, wo ich jetzt kein Fußball spielen kann, wo ich auf dieser Reha-Phase vom Kreuzbandriss, wollte ich einfach unbedingt der Mannschaft trainieren. Und zwar in einem Dorf, in meinem Heimatort, in Buch bei Weiz, bin ich dann auch dort zum damaligen Obmann gegangen und habe gesagt, bitte gib mir eine Mannschaft. In der Zeit, wo ich nicht Fußball spielen kann, will ich eine Mannschaft trainieren. Er hat gesagt, ist keine Mannschaft frei, alle Mannschaften sind besetzt. Und ich war sehr, sehr hartnäckig, bis er mir dann eine gegeben hat. Und ich war 16,5 und er hat mir die U16 gegeben. Also die Jungs waren fast nahezu gleich alt wie ich und zum Großteil auch Freunde. Aber von dort weg habe ich dann schon auch eine Liebe für diesen Trainerberuf entwickelt. Obwohl noch das Profifußball in meinem Kopf war, habe ich dann schon gemerkt, daran finde ich auch großen Gefallen. Das macht mir Spaß und kann. Und war dann also, wird irgendwann auch diese große Sehnsucht, als Profifußballer in den größten Stadien einzulaufen, hat dann irgendwann diesen Traum dann auch ersetzen können.
Ich finde so offen, wie du erzählst, so transparent, wie du bist, auch so bemerkenswert, dass du 4 Kreuzbandrisse, Gott, oh Gott, muss man dann mal sagen, das ist ja wirklich, dann wird es irgendwann schwer nochmal als Spieler, aber dann direkt dieses Ziel, Athletiktrainer, aber auf Top-Level und sich diese hohen Ziele zu setzen und so optimistisch zu sein, daran zu arbeiten und auch diesen Weg zu gehen, hatte ich das dein ganzes Leben übergetragen oder deine Trainerkarriere bis jetzt? Hast du für dich immer so einen Plan gehabt oder wann hat sich's irgendwie auch mal geändert?
Ja, man überlegt dann auch oft in die Kindheit zurück oder reflektiert in die Kindheit zurück. Wie war das eigentlich? Wann hat sich dieser Ehrgeiz, wann hat sich dieses große also groß zu denken, groß zu träumen entwickelt? Weil ich komme ja aus einer sehr, sehr bodenständigen Familie, aus einem kleinen Dorf und meine Mutter hat dann auch immer wieder den Kopf geschüttelt, als ich mit 5 Jahren Skirennen angeschaut habe mit meinem Opa, der mir immer einen großen Gegenpart dann geliefert hat. Also ich habe den Österreichern die Daumen gemacht, hat er für die Schweizer gehalten. Und war ein Streif, Hahnenkammrennen. Und da war ich in mir drinnen überzeugt, habe gesagt, das Rennen gewinne ich einmal mit 5 Jahren. Und das habe ich dann immer, dieses große Denken, es hat nicht eigentlich zu meiner Familie oder zu meiner Erziehung gepasst. Das irgendwie habe ich das irgendwo in mir drinnen gehabt. Aber am Ende ist es dann, sage ich mal, vielleicht auch eine angeborene Eigenschaft, die aber jetzt sicher nicht hinderlich ist.
Ich glaube auch, Anselm, das zeichnet Führungskräfte ja durchaus aus, auch diese Art der Denke, ne?
Ja, absolut. Das sehen wir ja bei ganz vielen Trainern, aber grundsätzlich auch Führungskräften aus der Wirtschaft. Und ich habe mir im Vorfeld auch aufgeschrieben, was macht denn dich irgendwo aus, was man rein rauslesen kann, raushören kann aus vielen Geschichten über dich. Und ich finde insbesondere, das ist Fleiß, habe ich mir aufgeschrieben. Fleiß sehe ich auf jeden Fall bei dir enorm. Ich meine, wenn man, ich sage jetzt mal, in den untersten Amateurebenen irgendwo startet und sich dann hocharbeitet bis in den Profifußball, dann ist das eine besondere Leistung. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, bist du ja auch nicht Jahr für Jahr immer aufgestiegen, sondern dann, als du halt dann im Profifußball angekommen warst, dann ging es peu à peu nach oben. Aber vorher gab es ja auch mal Phasen, wo es vielleicht dann nicht so lief. Also warst du da auch, also nicht so lief, das ist natürlich jetzt übertrieben ausgedrückt, sondern es geht ja nicht jedes Jahr immer nur bergauf. Ja. Und da muss man ja auch einen gewissen Optimismus haben. Das habe ich mir da notiert gehabt. Also,
wie gesagt, ich habe viel in der Spielerentwicklung gemacht, im Nachwuchsbereich. War aber dann, als ich dann Cheftrainer war, in den untersten Amateurligen, war es dann natürlich, um höher zu kommen, hat der Ergebnis, Erfolg, der war Begleiter. Und also, es war jedes Jahr dann ein erfolgreiches Jahr. Mein schwierigstes Jahr, was jetzt an einem Erfolg gemessen war, dann Austria Wien. Also ich war mit Hartberg Aufstieg, als weit über der Erwartungshaltung, in Aufstieg in die Bundesliga, war davor immer so eine Fahrstuhlmannschaft, zweite Liga, dritte Liga, dann ist da direkt zum Wolfsberger AC gegangen und die waren davor Vorletzter und wir haben gleiches Budget und sind dann direkt Europa League Gruppenphase. Also es ist dann wirklich auch in dieser Phase, wo ich dann für die Öffentlichkeit wahrgenommen worden bin, sehr steil nach oben und dann ist zu Austria Wien gegangen und da war für mich dann schon erstmals, dass diese Erwartungshaltung, die in mich gesteckt worden ist, dass ich die nicht erfüllen konnte. Und trotzdem war es für mich rückblickend mein, ich will nicht sagen erfolgreichstes Jahr, aber mein lehrreichstes Jahr. Weil ich einfach gelernt habe einmal, und das waren alle anderen Jahre, waren erfolgreich, bis auf halt Phasen, was man im Jahr hat. Es war für mich dann Misserfolg auszuhalten, Misserfolg zu moderieren, selbst stabil zu bleiben, einen Weg zu verfolgen, konsequent einen Weg zu verfolgen, in Detailbereichen immer wieder zu adaptieren. Und das war für mich extrem lehrreich. Und deshalb rückblickend bin ich sehr dankbar für dieses Jahr, obwohl es nicht diesen Erfolg gebracht hat, den man sich vielleicht wünscht, weil wünschen tut man sich immer Erfolg. Aber ich war dann, man hat mich immer sehr, sehr ehrgeizig und da vielleicht auch erfolgsbesessen eingeschätzt. Das war so in meinen Anfangszeiten. Jetzt liebe ich den Erfolg nach wie vor, aber ich messe mich nicht mehr nur in Niederlagen und Erfolgen, sondern in ganz anderen Dingen.
Was würdest du Trainern mit auf den Weg geben, über deine jetzt Zeit, in der du am meisten gelernt hast, hinsichtlich Learnings? Also was würdest du für Empfehlungen geben, wenn es mal nicht so läuft? Wie kann man sich vielleicht da selber dann auch so ein bisschen regulieren? Ich meine, da geht es ja dann auch um Emotionsregulation, auch darüber haben wir schon mal gesprochen, dass man vielleicht in schlechteren Phasen auch mal leichter angezündet werden kann, vielleicht mal Reaktionen gegenüber Spielern oder auch gegenüber Schiedsrichtern fallen lässt, die nicht so optimal sind. Was hast du da für dich mitgenommen? Denn ich denke schon drüber nach, ist das ein Persönlichkeitsthema, ja, wie du geprägt wurdest auch, was du gelernt hast im Leben? Oder war es dann auch so, dass du während dieser Zeit eben Strategien entwickelt hast?
Ja, also natürlich auch sind viele, viele, viele Dinge habe ich mir einfach angelernt oder gemerkt, das tut mir gut. Und du lernst halt dann einfach Dinge, um dich in Balance zu halten. Gewisse Dinge dann auch nicht so ernst zu nehmen. Es gehört einfach zum Geschäft dazu. Du musst einfach die Rolle in gewissen Phasen dann dissoziiert sein. Du bist einfach eine Figur in der Unterhaltungsbranche. Und Medien lieben Dramen. Gewisse Dinge brauchen extreme Kontroverse, du musst dich ja damit auseinandersetzen, ohne dass ich es jetzt zu sehr in mich reinlasse und da die Balance halte in mir selbst, gesund bleibe in mir selbst drinnen. Dafür habe ich einfach, ja, ich habe im Sport einen Ausgleich, ich versuche einfach topfit zu sein. Wenn ich mich körperlich gut fühle, dann bin ich ja mental stärker, mental belastbarer. Habe meine Rituale einfach dafür. Habe eine Familie, die mir einen extremen Rückhalt gibt. Also bei mir, ob ich gewinne oder verliere, die Familie wird das nie spüren. Wenn ich bei der Haustür reingehe, bin ich immer der Gleiche. Und ich habe da einfach meine Familie ist fußballaffin, die ist mit mir zusammen in dieses Profigeschäft reingewachsen. Er hat ein absolutes Verständnis für meinen Job, ein absolutes Verständnis für diese Zeit, die ich dafür aufwende. Und natürlich geht es einem besser, wenn man gewinnt und wenn man viel Zuspruch von außen bekommt, als wenn man verliert. Aber es gehört einfach dazu. Irgendwann verliert man. Und umso stärker du in der Niederlage sein kannst, glaube ich, umso ein besserer Trainer bist du dann auch. Weil man gewinnt nicht immer nur.
In dieser Phase, wenn du mal verloren hast mit deiner Mannschaft, wenn du vielleicht auch mal 2-3 Mal hintereinander verloren hast und auch selbst als Cheftrainer vielleicht mal niedergeschlagen bist und sagst, viele Dinge haben nicht geklappt und das war jetzt einfach, ist eine Phase, wo der Flow nicht da ist, es läuft nicht so gut. Du als Cheftrainer stehst immer vor der Mannschaft, würdest du sagen, es geht dann genau darum, eher als Schauspieler die Jungs wiederum mitzureißen, den Weg aufzuzeigen, das Ziel nochmal klar zu machen und zu sagen, Jungs, daran arbeiten wir, das ist ganz normal im Sport, wie du es gerade gesagt hast, mal gewinnt man, mal verliert man. Oder sagst du, es geht dann auch vor allem darum, authentisch zu sein, auch der Mannschaft zu zeigen vielleicht, okay, das nimmt mich jetzt auch mit als Trainer, aber zusammen gehen wir da wieder raus.
Beides. Es geht jetzt auch nicht nur um Niederlagen. Es gibt ein Fußballjahr ist lang, bist nicht jeden Tag gleich gut drauf, du hast einmal einen kleinen Virus in dir, aber du musst schon eine gewisse Stärke dann auch vor der Mannschaft zeigen. Du kannst jetzt auch nicht wegen jeder Kleinigkeit herumjammern. Es ist schon wichtig, dass du einfach diese Vorbildwirkung oder dieses Vorangehen hast. Aber ich glaube schon, authentisch zu sein, einmal zu sagen, okay, die Niederlage, die geht mir bis auf die Knochen. Bis auf die Knochen geht mir die. Aber ich bin dann, ich gebe ihnen das Gefühl, ich stehe wieder. Ich weiß wieder und bin mir 100% klar, wie der Weg weitergeht. Also das Gefühl zu vermitteln und von der Körpersprache das vorzuleben, also auch in der Niederlage energievoll zu bleiben, das ist natürlich ein Prozess, den du für dich selbst dann schon so handhaben musst oder so gestalten musst, dass der Prozess dann schon so abgeschlossen ist. Wenn du vor die Mannschaft gehst, musst du schon Klarheit wissen, wo es weitergeht, aber du kannst schon authentisch sein, kannst schon mal sagen, okay, da geht es mir nicht gut mit der oder der Situation. Aber aufgeben, never.
Lass uns auf eine bestimmte Periode einmal kurz draufschauen, ins letzte Jahr. Ihr wart extrem erfolgreich, ihr riecht am Meistertitel. Ihr spielt unentschieden das vorletzte Spiel gegen den Linzer ASK und ihr habt dann eine Woche. Der Weg war auch steinig, aber ihr habt euch diese Situation, diese Position erarbeitet und ihr habt ein Spiel und könnt in diesem Spiel die Meisterschaft perfekt machen. Wie war diese Woche für dich? Wie seid ihr das angegangen als Mannschaft? Und ja, dann positiv zu sein. Ich glaube, meine Gedanken würden Achterbahn fahren in der Woche, weil du hast so viel zu gewinnen. Du hast vielleicht, plötzlich hast du was zu verlieren, vielleicht denkt der ein oder andere auch so. Aber wie habt ihr euch da fokussiert?
Ja, es war schon eine extrem spezielle Situation. Auch diese Schlussphase, in Salzburg 2-0 zu führen, alleine hinzulaufen auf 3-0, die letzten 20 Minuten einmal so unter Druck zu kommen, den Ausgleich zu kassieren. Salzburg sehr nah dran am Siegestreffer. Wir fahren mit einem Unentschieden zum Cupfinale, Trainers-Cupfinale nach einem Rückstand, nach einem Pausenrückstand, holen uns den Titel. Ja, und der Titel ist was extrem Besonderes für jeden Verein, aber speziell in Österreich mit der Situation Salzburg schon was nicht jeden Tag passiert. Und ja, die Stimmung ist natürlich überragend bei der Heimfahrt von Klagenfurt nach Graz. Und wir müssen aber dann den Jungs sagen, in 3 Tagen haben wir wieder ein wichtiges Spiel um die Meisterschaft. Der Cup, fantastisch, aber wir wollen jetzt auch die Meisterschaft. Und bedenkt das. Und es gibt halt kein Fortgehen. Und es kommen dann zwei Führungsspieler zu mir und sagen, Trainer, wir sind Cupsieger heute und wir werden fortgehen. Aber du kannst uns vertrauen, um 2 Uhr in der Nacht ist Schluss und wir werden alle heimgehen. Aber es ist für uns wichtig, dass wir zusammen sind. Und dann haben wir gesagt, und wie ihr recht habt, geht's? Und ich vertraue euch zu 100%. Und dann ist die Reise weitergegangen. Wir haben nach 5 Minuten eine rote Karte im Heimspiel gegen Hartberg. Gehen 1-0 in Rückstand. Es waren 15 Minuten, weil ich geglaubt habe, jetzt schwimmt mir der Titel weg. In meinem Kopf. Und das war ein extremer Prozess, damit ich du haderst mit Schiedsrichter, mit der Situation. Und nach 5 Minuten habe ich gebraucht, wisch alles weg. Jetzt geht es um einen Titel. Und den Titel, den kommen wir einen Schritt näher, wenn die Mannschaft spürt, ich bin wieder da, ich bin wieder am Punkt. Und das war für mich energetisch gefühlt da in der Pause und wir haben dann einen Punkt rausgeholt, der was uns extrem wichtig war, vom Glauben her und von wir können es tun. Und 2 Stunden danach passiert Folgendes, dass Salzburg gegen Rapid verliert. Und dann hat natürlich jeder Einzelne so, und jetzt haben wir einen Hund am Teller. Und dann geht es nach Linz, sehr, sehr starker Gegner, unentschieden, gerechtes Unentschieden. Salzburg in dieser Phase hat wieder angefangen, jeden Gegner zu zerpflügen, glaube ich 5 oder 6-1 in Hartberg. Und eine Runde noch zu spielen. Wir voran mit einem Heimsieg, gewusst zu Hause, aber trotzdem, wir haben dann die Latte geköpfelt, glaube ich, in der Schlussminute. Jeder in der Kabine ich habe gefühlt, wie jeder, umso schneller wir das jetzt machen können, umso besser ist es. Es war keine Geduld, ich habe keine Geduld mehr gefühlt für dieses unfassbare Ding in Österreich, das Double zu holen. Jetzt hakeln wir noch eine Woche länger. Nein, jeder wollte schon haben. Und ich bin jetzt kein Trainer, der nach dem Spiel die Spieler in einem Kreis am Platz versammelt, brauche ich nicht. Ich lasse sie einmal mit dem Spiel alleine, Spiel vorarbeiten. Am nächsten Tag gibt es dann mein emotionales Feedback. 2 Tage später dann die inhaltliche Aufarbeitung. Und dort bin ich aber dann in die Kabine gegangen, weil ich diese extreme Leere gefühlt habe. Extreme Leere. Und da war es mir wichtig, dass ich reingehe und ihnen ganz klare Botschaften gebe. Und das habe ich gemacht. Und dann in der Woche, und das habe ich aus meiner Erfahrung, habe ich das in Hartberg gespürt, wenn ein Verein in Wolfsburg gespürt, wenn ein Verein plötzlich in einen Moment kommt, wo irgendwas erreichbar ist, was man sich nie erträumt hat, und das natürlich wirtschaftlich auch, Hartberg plötzlich Bundesliga, Wolfsburg plötzlich Europacup-Gruppenphase, dann wird das Umfeld extremst nervös. Und für mich war natürlich, weil ich das schon erlebt habe, war klar, ich muss meine Mannschaft absolut abgrenzen vom Umfeld. Die war dann am freien Tag daheim und es gibt Tage, wo ich dann länger brauche, um klar zu sein, wie die Woche ausschaut, wie der Plan ausschaut. Dort bin ich eine halbe Stunde am Sofa gesessen und ich war mir aber exakt das klar, wie jeder einzelne Tag auszuschauen hat. Und wir haben die Woche begonnen, haben ein kurzes Video gezeigt über den Doublesieger 98, wie das war, letzte Phase. Und dann.
Hast du dein Bild nochmal rausgeholt? Oder?
Nein, das habe ich weggelassen. Aber diese Double-Feier einfach nochmal zu inspirieren. Am nächsten Tag haben wir dann, wir haben so mit Haus des Geldes, haben wir was Geschnittenes, haben wir mit uns übereinander gelegt, so Verabschiedung. Also es war uns bewusst, wir sind in dieser Konstellation noch 4 Tage zusammen. Ich wollte einfach, dass nicht ungeduldig werden. Genießt jeden einzelnen Moment bis zum Sonntag, weil nach 4 Tagen gibt es die Mannschaft nicht mehr. Und auch habe nochmal richtig gewürdigt die Spieler, die auch weggehen, weil das war ein Haus des Geldes, wie Tokio gestorben ist. Sie war ein Teil, ein fantastischer Teil dieser Folge, aber irgendwann ist der Punkt gekommen, da war für sie war Ausstieg. Ich habe gesagt, ich weiß auch nicht, wann ich aussteige aus dieser Serie. Aber jeden einzelnen Tag bis zu meinem Ausstieg werde ich unfassbar genießen mit euch. Und es war mir vom Beginn dieser Woche an klar, jeden einzelnen Tag, was wir trainieren, was ich zur Mannschaft sage, bis dorthin. Und das Spiel war dann ein Geduldsspiel. Aber ich war mir immer sicher, wir machen dieses Tor. Wir haben einen Gänger gehabt, der extrem am Limit gespielt hat. Und ich habe am Vorabend mein Trainerteam geschrieben, das war der Pfingstsonntag, 19. Mai 2004. Und ich habe geschrieben, an einem Pfingstsonntag, den 19. Mai 2024, sind wir Meister geworden. Mein Trainerteam. Und jetzt schlaft's gut. Das war so die Message. Und das zweite Wichtige war, dass wir unseren Gegner nicht unterschätzt haben. Also ein Spieler verabschiedet waren, sagen, bis ins Detail wissen wir, was uns da heute erwartet. Den Gegner nicht zu unterschätzen. Und das andere ist, morgen bei unseren Familien werden wir der gleiche Mensch sein, ob wir heute Gewinner oder Verlierer sein. Also Balance. Und dann war ich eigentlich überzeugt, dass wir das Tor machen. Es war nur eine Phase, hat es gegeben, nach der 1-0-Führung, als wir ein bisschen in die Passivität gekippt sind, da habe ich geglaubt, okay, wenn wir jetzt ein Tor kriegen, das war die kritischste Phase, so 75 bis wir dann das 2-0 gemacht haben. Und dann mit 2-0 war halt schon ein Gefühl, das ist was schwer Beschreibliches. Also viel schönere Gefühle, weiß ich nicht mehr, ob man anfinden kann dann.
Also deine Beschreibungen, die lassen einen schon gut mitfühlen, muss ich sagen. Also ist man schon fast mit dabei. Da muss ziemlich geil sein. Was mich jetzt interessiert, jetzt haben wir viel über Inspiration gesprochen, über Vision, die Begeisterung auslösen kann. Und es gibt ja durchaus auch Trainer, die zum Beispiel über ihre Fachlichkeit vielleicht begeistern. Weniger über ihre Emotionen und ihre Kommunikation. Wie wichtig ist dir auch dieser Aspekt, jedenfalls über deine Inhalte, über die Art und Weise, wie du Fußball spielen willst, zu überzeugen bzw. zu begeistern?
Das war mein absolut wichtigster Schlüssel in meiner Beginnzeit. Keine Profikarriere, kein großer Name. Also zu Autorität und Gehör zu bekommen, war nur über meine Fachlichkeit möglich. Und das ist nach wie vor, ist dieser Part, was wir sagen, okay, da müssen wir so klar, so nachvollziehbar sein. Es muss einfach eine Identität da mit dem geschaffen werden, wie wir Fußball spielen. Der muss auch zu uns passen, der muss auch zu mir passen. Ich kann jetzt auch sehr schwer was verkaufen oder eine Idee von einer Idee begeistern oder für eine Idee die Gruppe einzustimmen oder abzustimmen, wenn ich nicht dafür lebe. Also die muss sehr gut zu mir passen und dann muss aber jeder einzelne Schritt muss dann auch nachvollziehbar sein, inhaltlich. Und da gibt es dann klare Prinzipien, wo sagt, okay, von unserem Köpfen wollen wir damit sehr schnell in die Spiele. Dann gibt es die untergeordneten Prinzipien, die Spielphasen beschreiben und das muss viel Klarheit sein. Und auf diesen Spielphasen aufgebaut, auf diesen Prinzipien geht es dann in die Trainingsformen, die diese Prinzipien dann auch abbilden. Also dieser Weg soll für jeden Spieler sehr, sehr klar nachvollziehbar sein. Inhaltlich auch, das ist ein extrem wichtiges Thema.
Sicherlich auch mit einem Fußball, der Begeisterung auslöst bei den Fans, weil ihr seid auch keine Truppe, die eher hinten mauert, sondern du willst ja mit dem Ball auch was anfangen. Nimm uns da nochmal mit. Wie sieht dein Fußball denn aus?
Ja, das ist sind viele Floskeln, die man jetzt verwendet. Intensität ist ein Schlagwort, Aktivität ist ein Schlagwort, hohe Dynamik miteinander, viele Positionen im Positionsspiel, hohes Balltempo darin, um dann Lücken aufzubrechen. Er soll vertikal gehen. Die Aufbaulinie ist ein Mittel, um ins gegnerische Angriffsdrittel zu kommen. Dort wollen wir hin, dort wollen wir unglaublich flexiblen, kreativen Fußball mit hohem Tempo spielen, daraus Chancen kreieren, Tore erzielen, viele Torchancen kreieren und dann auch uns dort festsetzen. Mit einer Energie, mit einer guten Intensität und Handlungsschnelligkeit dort drinnen festsetzen. Das ist so meine Grundvorstellung vom Fußball und die eigene Hälfte. Da gibt es natürlich eine Aufbaulinie, die konstruktiv sein soll, aber wenn die außen ums Feld, dann will ich nicht zu viele Spieler dort verlieren, weil ich will nicht zu viele Spieler aus der Mitte des Feldes hergeben, um in einer breiten Aufbaulinie zu stehen, um dann viel Ballbesitz zu generieren, sondern ich will schon vertikal gut gestaffelte Positionierung haben, um dann wirklich den Weg dorthin zu finden, um auch effektiv Fußball zu spielen, wo auch das gegnerische Tor steht.
Was so ein bisschen zu einem Ausspruch, den du gebracht hast. Du hast gesagt, nur mutige Mannschaften sind am Ende Gewinner. Ist das vielleicht auch ein bisschen das, was diese Art von Fußball trägt? Oder was meinst du damit?
Nur mutige Mannschaften sind Gewinner, den hefte ich nicht auf mich. Der kommt von Ivica Osim, der ja die Jahrhunderttrainer bei Sturm Graz ist, große Sturm Graz Trainerlegende, der die ersten Titel mit Sturm Graz gewonnen hat. der hat diesen Ausspruch getätigt und das, ja, der sich aber natürlich zu 100% deckt mit dem, was wir dann wollen. Wir wollen diesen Angriffsfußball, wir wollen mutig sein, wir wollen nach vorne spielen, wir wollen uns auch was zutrauen, auch gegen größere Mannschaften. Und grundsätzlich ist natürlich bin ein Beschleuniger, sage ich, will die Spielphasen beschleunigen. Wenn ich nicht am Ball habe, wollen wir so aktiv sein, um den Ball so schnell wie möglich wieder zu haben, um ihn zu jagen, um ihn zu gewinnen und daraus eine direkte Torschuss zu kreieren oder um ihn halt irgendwo nach einem langen Abschlag zu sichern und wieder in Ballbesitz zu kommen. Und genauso auch, wenn wir den Ball haben, dass wir sehr vertikal versuchen, sehr schnell wieder den Gegner zu stressen, also die Spielphasen zu beschleunigen. Aber ganz klar kommen wir in Phasen, das haben wir in der Europa League gemerkt, wo wir dann auch wirklich auch an unsere Grenzen gedrängt werden von Teams, wo man dann natürlich auch sagen muss, okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich einmal gewisse Dinge versuchen zu verlangsamen und dann Gegner mal das Tempo rauszunehmen, dass uns der Gegner dann nicht mit seinem Rhythmus erschlägt. Und das gehört natürlich auch dazu, um dieses breite Spektrum, das auch inhaltlich dann wichtig ist, abzudecken, dass wir das auch können, einmal an Gegnertempo zu nehmen.
Anselm, ist das auch deine Art von Fußball?
Ich mag das. Ich bin auch lieber jemand, der Offensivfußball anschaut und auch selber spielt. Und gleichzeitig bin ich immer auch beeindruckt tatsächlich auch von Trainern, die es genau andersrum machen und sagen, das ist mein Fußball und bringen das auch rüber, ja, an eine Mannschaft und bekommen eine Mannschaft auch überzeugt, diszipliniert zu verteidigen beispielsweise. Ist ja sicherlich auch eine Herausforderung. Und ich habe gerade, während du gesprochen hast, darüber nachgedacht, naja gut, am Ende des Tages braucht man ja auch Spieler, die diesen Fußball spielen und auch über Begeisterungsfähigkeit in dem Kontext nachgedacht. Dennis Schunke soll jetzt von Sturm Graz verpflichtet werden, ja, als Spieler. Man glaubt es kaum, aber in diesem Moment wird es Realität. Welche Rolle nimmst du jetzt oder hast du auch in der Vergangenheit eingenommen bei Spielertransfers, um diese dann auch vom Club zu überzeugen?
Ich glaube, der Fußball hat jetzt auch mit den Technologien, die es gibt dazu, hat dann schon eine Riesenwandlung bekommen oder unternommen. Also jetzt so von Beratern Spielern verkauft zu bekommen, das funktioniert jetzt nicht mehr. Also und da sage ich, es ist extrem wichtig, sehr klare Idee zu beschreiben, wie soll der Fußball ausschauen. Wenn man diese klare Idee hat, dann kann man sehr, sehr genau beschreiben, welche Spieler braucht man, welches Anforderungsprofil für jede Position brauchst du im technischen Bereich, im taktischen Bereich, im physischen Bereich, im Charakterprofil. Und dahingehend hast du natürlich als Scouting-Abteilung, hast du Technologien, die nach diesen Spieler Repertoire sucht und dann versuchst du halt dann mit den Vereinen Kontakt aufzunehmen. Wir diskutieren dann diese Listen, suchen jetzt einen Mittelfeldspieler auf der Achterposition, kriegen eine Liste und schauen uns die wirklich im Trainerteam dann durch, die Liste, und dann reihen wir diese Liste und aufgrund dieser Reihung versucht dann Andi mit seinem Team den Spielertransfer umzusetzen. Das ist unser Prozedere. Aber die Basis ist Idee, Profil. Wenn du das nicht hast, oder wenn das immer verändert ist, oder wenn dir das Profil nicht klar ist, was du suchst, dann wird der Spieler dann am Platz in deiner Mannschaft nicht funktionieren.
Und spielst du da noch eine Rolle, wenn es dann um das finale Gespräch geht? Ich meine, jetzt sitzt du mit Dennis ja sogar am Tisch und konntest ihn schon überzeugen, glaube ich.
Mal sehen. Ich werde den nächsten Tag sehen.
Ich bleib hier.
Nee, aber spielst du da auch noch eine Rolle vielleicht dann in den finalen Gesprächen? Und wie schaut das aus?
Es gibt entweder direkt ein Vier-Augen-Gespräch, wo der Spieler mit seinem Beraterteam, Vater, Eltern, Mutter manchmal anwesend ist, oder eben über einen Zoom-Call. Aber es gibt immer dieses Gespräch, wo meistens Andi, also Sportdirektor, Pauli Beiduch, technischer Direktor und ich dann eine Präsentation vorbereiten, den Spieler zeigen, wie er zu Sturm passt, warum wir auf ihn kommen, warum wir ihn unbedingt verpflichten wollen. Dann noch im Austausch natürlich, mir ist dann auch wichtig, den Spieler ins Gesicht zu sehen, zu schauen, was kommt für Energie rüber, wie lebt er auch für diesen Weg zu Sturm Graz zu kommen. Also ist mir schon sehr wichtig, auch den Spieler zu spüren, energetisch zu spüren, aber mich mit ihm auch inhaltlich auszutauschen, ihm ganz klar unsere Ideen zu vermitteln, aber auch zu hören, zuzuhören, ja, was so seine Vorstellungen sind, was so seine vielleicht noch offenen Fragen sind bezüglich uns. Also dieses Gespräch gibt es dann immer und nach diesem Gespräch geht es dann oft sehr schnell.
Das heißt, du hast dich dann auch schon mal auch bewusst gegen den Spieler entschieden, wenn zum Beispiel dieses Energetische nicht gepasst hat zwischen euch?
Ja. In der Regel ist das Profil dann so klar, weil es gibt ja ein ganz klares Charakterprofil, das man versucht umzusetzen, dass in der Regel dann eher zur Synergie, zu einem gemeinsamen nochmal Verstärkung kommt, wie es dann, wo man dann sagt, okay, na, fühle ich jetzt nicht.
Ja, verstehe. Also Dennis und ich hatten sowas auch durch, so ein Casting. Ja. Und haben entschieden, es passt. Ja, also ich muss nicht mehr überzeugt werden. Ich finde, super spannende Aussagen heute dabei zu diesem, finde ich, extrem komplexen Thema, weil man über sehr viele Facetten sprechen kann. Und ich habe mir vorgenommen, mal so ein bisschen das auch zusammenzufassen, was jetzt so alles schon dabei war. Ich hoffe, es ist der richtige Punkt, wenn ich zu Dennis schaue, ja, schimpf mich, wenn ich es noch nicht darf, eine Zusammenfassung dafür abzugeben.
Fühl dich frei.
Okay, ich bin echt froh, ja, dass du mir das okay gibst. Denn da war echt super viel dabei und ich glaube, es lohnt sich einfach, das nochmal am Ende festzuhalten. Was sorgt für Begeisterung? Ich finde, du hast heute das super klar dargestellt, dass Authentizität sehr, sehr wichtig ist, auch so zu sein, wie man auch ist und das irgendwo auch nach außen zu geben, sich nicht zu verstellen. Das hatten wir natürlich auch in vorhergehenden Folgen. Ich finde, was heute sehr, sehr stark rüberkam durch dich, ist so dieses Teilen der eigenen Vision. Ja, es auch schaffen, eine Gruppe zu überzeugen davon, dass das wirklich Realität werden kann. Ich finde, das war sehr, sehr stark heute. Also diese inspirierenden Visionen teilen. Das Thema Emotionen regulieren hatten wir kurz. Ja, ist, denke ich, auch ein Thema, mit dem man begeistern kann. Ja, wenn man es schafft, seine eigenen Emotionen im Griff zu haben auch. Und vielleicht bewusst dann mal eine Mannschaft zu überraschen, ja, im gewissen Moment. Storytelling habe ich mir aufgeschrieben. Storytelling, auch das macht ihr ja eigentlich, macht ihr als Team. In einer Tour, gemeinsame Ziele hatten wir besprochen. Die eigene Begeisterung vorleben, als Vorbild zu dienen, das wurde dir schon vom Co-Trainer auch gut geschrieben und ich finde.
Aber vor allem sich zu begeistern für deine Leute.
Danke, ja, das ist ein wichtiger Punkt und ich fand heute so herausragend, dass du auch gesagt hast, naja, manchmal ist es halt so, da muss man auch sich selber erstmal wieder begeistern können, das Feuer lodern zu lassen. Das fand ich auch sehr, sehr spannend, wie du das schaffst und ein Aspekt, den ich mir hier unter anderem noch aufgeschrieben habe, über den wir noch nicht gesprochen haben und den würde ich gerne nochmal kurz thematisieren, ist Humor. Es gibt durchaus Studien, die sagen, dass Führungskräfte, die Humor einbringen können, auch mal in vielleicht ernsten Situationen, auch dadurch in kleinster Weise überzeugen können. Wie wichtig ist dir Humor in der Art und Weise, wie du agierst?
Sehr wichtig, aber du kannst ihn nützen, um zu überraschen. Du kannst ihn nützen, um gewisse Situationen aufzulockern. Du kannst aber auch Trainerkollegen dafür nützen. Aber am Ende muss er halt angebracht sein. Es muss die Situation passen und dann ist er gemeinsam zu lachen extrem wertvoll, extrem wichtig. Also das zu steif, zu steril runterläuft, glaube ich, ist Erfolg auch unmöglich. Aber es muss einfach in der richtigen Situation. Manchmal ist es passiert, war zufällig und dann ist es besonders lustig. Aber grundsätzlich muss man schon über sich selbst da lachen können und gemeinsam mit der Truppe lachen können, ist absolutes Erfolgsgehen, sage ich mal.
Ja, danke dafür. Also extrem wertvoller Inhalt heute.
Ja, ich hoffe, Chris, du, Anselm hat dir noch was übergelassen, denn am Ende gebührt dir eigentlich die letzte Frage der Zusammenfassung zu diesem Kompetenzbereich. Und stellen wir immer die Frage, was sind so deine Tipps, deine Takeaways für die Trainerkollegen, um sich in diesem Kompetenzbereich gut aufzustellen? Vielleicht kannst du auch nochmal für dich das ganze Gespräch resümieren und einmal sagen, okay, das, liebe Trainerkollegen, versucht doch zu beherzigen oder das aus deiner Erfahrung heraus hat dir zumindest geholfen.
Ja, wir haben vielleicht begonnen mit Wirkung und wir haben dann irgendwo im taktischen Bereich, wie schauen Spielideen aus? Und es gibt kein richtig oder falsch. Authentizität ist für mich eines der entscheidendsten Dinge. Nur mit Authentizität kann man wirken. Und das sei so, wie du bist, finde den Weg zu dir. Du hast sehr, sehr viel in dir drinnen, du musst es nur rauslassen können. Und wenn du den Mut hast, so zu sein, wie du bist und da dieses Feuer in dir tragst, weil du sagst, okay, in dem Job, da bin ich genau richtig, das ist genau meine Lebensmission, ich glaube, dann bist du schon mal auf einem super coolen Weg unterwegs.
Ich nehme das mit. Diese Wirkung hast du auf jeden Fall auch auf mich gehabt heute. Vielen Dank dafür, für deine Offenheit, für das spannende, kurzweilige, informative Gespräch. Anselm, dir geht's ähnlich, oder?
Total. Ich bin dankbar, dass wir heute hier die Zeit miteinander hatten. Denn ich habe viel mitgenommen und ich bin mir sicher, dass auch ihr, liebe Zuhörer, auch viel mitnehmen könnt.
Bleibt mir, euch beiden zu danken und Chris, dir viel Erfolg auf deinem weiteren Weg hier bei Sturm und wo immer er dich auch hinführt. Und Anselm, vielen Dank natürlich auch dir für deine wertvollen Inputs und ja, wir hören uns wieder.
Mir auch, Dankeschön, dass ich euer Gast sein durfte.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.